Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Wir stehen an der Schwelle der großen Photovoltaikrevolution, sagt Eike Weber, bekannt als einer der Solarexperten in Deutschland. Er spricht mit Karl-Georg von Beaucoir von der Energieagentur NRW unter anderem über die Fragen, warum diese Revolution nötig ist und wie sie gelingen kann, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zur 22. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Ich freue mich sehr, heute Herrn Professor Eike Weber begrüßen zu können.
Ja, hallo Karl-Georg, es ist eine Freude, mit dir zu sprechen.
Ja, vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor, damit die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, doch einschätzen können.
Ja, mein Name ist Eike Weber, ich bin Physiker, ich habe promoviert, studiert, habilitiert an der Universität Köln und war Assistent an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. 1983 bin ich dann nach Berkeley, Kalifornien in die USA, um eine Professorenstelle an der dortigen Universität anzunehmen. Und dort habe ich dann bis 2006 gelehrt und geforscht. 2006 kam ich zurück nach Deutschland, um das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg zu leiten. Und in meiner Zeit, als ich kam, hatte das Institut bereits 500 Mitarbeiter und ungefähr 25 Millionen Jahresbudget. Aber bis 2016 dann war es uns möglich, das Institut auf 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und etwa 80 Millionen jährliches Budget hochzubringen. Was nicht so ganz verwunderlich war, denn das war ja die beste Zeit. Das Thema Energiewende kam ja richtig auf diese Plattform. Und das Institut in Freiburg ist wirklich eines der weltweit führenden. Ich persönlich privat würde sagen, das weltweit führende Solarforschungsinstitut überhaupt. Wir arbeiten dort an allen Themen, die mit dem Energiewendethema zusammenhängen, bis auf das Thema Windenergie. Das Thema Windenergie wird von einem anderen Fraunhofer-Institut betreut. Aber ansonsten geht es also um alles, um Photovoltaik, um Batteriesysteme, um die Netzverbindung, um Wasserstoff. All das wird dort bearbeitet. Als ich dann pensioniert wurde 2016, ging ich für anderthalb Jahre nach Singapur als Leiter des dortigen Forschungsprogramms der UC Berkeley. Und auch dort ging es um Solarenergie, dort dann um moderne Technologien, Perovskit-Solarzellen und Ähnliches. Und seit Mitte 2018 bin ich zurück in Deutschland und ich arbeite jetzt als Chair des European Solar Manufacturing Councils, das sich besonders darum kümmert, Photovoltaik-Produktion wieder nach Europa zu bringen.
Von daher wird, glaube ich, schon sehr deutlich, dass wir hier einen großen Experten im Gespräch haben. Bisher spricht ja auch alles über die Energiewende. Um das tatsächlich zu schaffen, müssen wir aus meiner Sicht ja verstärkt in das Stromsystem wechseln. Nur damit entstehen natürlich gerade mit Mobilität und Wärme und der Wasserstoffthematik natürlich extreme Bedarfe. Schaffen wir das denn überhaupt?
Also es gibt zu dem Thema viele detaillierte Studien. Und diese Studien, eine Studie wurde auch bei uns in unserem Institut von Hans-Martin Henning, einem meiner Nachfolger, auch durchgeführt, REMOD-D. Da wurde für Deutschland als Beispiel gezeigt, dass es in der Tat möglich ist, die gesamte Volkswirtschaft umzustellen auf CO2-emissionsfreie Technologien. Und das bedeutet besonders im Energiesektor, dass wir wegkommen von der Verwendung von fossilen Energien auf erneuerbare Energien, Sonne und Wind. Aber gleichzeitig werden wir auch viele thermische Prozesse, die wir heute zum Beispiel durch die Verbrennung von Öl und Gas machen, auf Strom überführen. Und Strom aus Solar- und Windenergie ist ja auch heute, und das ist ein entscheidender Faktor, sehr, sehr preiswert geworden. Also in Deutschland können wir Solarstrom für um die 4 bis 5 Cent pro Kilowattstunde ernten. Und dasselbe können wir mit Windstrom machen und auch Offshore-Windstrom ist inzwischen in dieser Größenordnung. Das heißt also, der Strom, den wir brauchen, der erneuerbare, der grüne Strom, ist wirklich sehr, sehr preiswert geworden und es steht eigentlich einem Ausbau der Kapazitäten nichts im Wege. Und dieser Ausbau von Kapazitäten, den wir brauchen, ist in der Tat hoch. Also um Deutschland rund um die Uhr mit Strom zu versorgen und zum Vergleich, Deutschland hat einen Spitzenleistungsbedarf von 80 Gigawatt, aber um diese Rund-um-die-Uhr-Versorgung sicherzustellen, brauchen wir in der Gegend von 300 Gigawatt oder mehr. an Photovoltaik und auch 300 Gigawatt an Windenergie. Das heißt also, das Netz wird so aussehen, dass die erneuerbaren Energien stark überdimensioniert sind, weil sie eben zu Zeiten von schwachem Wind und schwacher Sonne dann eben immer noch ausreichend leisten müssen. Dazu kommen natürlich die Speichermöglichkeiten. Aber insgesamt haben wir durchgerechnet in stundenscharfer Auflösung bis zum Jahre 2050 prognostiziert, dass es tatsächlich möglich ist, diese Umstellung in die Hand zu nehmen, dass es auch sogar ökonomisch günstig ist. Das heißt also, dass es viel Sinn macht, wenn der Energiemarkt sich zunehmend auf 80% und mehr Strom umstellt und auf die Weise dann wirklich die CO2-freie, emissionsfreie Energiebereitstellung möglich wird. Also es gibt keine technischen Gründe, die sie dieser Transformation entgegenstehen.
Müssen wir denn dann zum Beispiel auch den Strom aus Afrika importieren oder können wir das nicht auch auf der europäischen Ebene erreichen?
Also eigentlich gibt es keinen Grund, nicht weitgehend den Energiebedarf auf der europäischen Ebene zu verwirklichen. Wir haben auch in Europa sonnenreiche Gegenden im Süden von Spanien, Frankreich, Griechenland, Kroatien. Dieser ganze Gürtel ist sehr sonnenreich und deswegen auch sehr preiswert für die Ernte von Solarstrom. Natürlich spricht nichts dagegen, auch einen gewissen Teil der Energie zu importieren. Zum Beispiel kann man von Marokko grünen Wasserstoff importieren, denn Marokko hat natürlich noch bessere Sonnenbedingungen als Südeuropa. Und gleichzeitig würde man ja auch dem Land wirtschaftlich helfen durch derartige Dinge. Aber es ist nicht so, dass wir sagen müssen, wir können nicht leben ohne diese Importe, sondern in Wahrheit ist es so, die Potenzialanalysen zeigen, dass wir genug Potenzial haben. Denken wir bei dem Potenzial für Solarstrom nur an die ungeheuren Potenziale der ungenutzten Flächen, der Parkplätze, der Autobahnen, der Industriedächer. Insgesamt ist mehrfach nachgewiesen worden, dass also das Potenzial da ist. Aber ich würde es jetzt nicht für Deutschland als Land machen, sondern ich würde es wirklich europaweit betrachten.
Das macht sicherlich Sinn, da das entsprechend auch auszutarieren bzw. da ein Gesamtsystem letztendlich zu denken. Wie stellt sich das denn mit der Produktion, sagen wir mal, von Photovoltaikanlagen dar? Wie sieht denn da die Konstellation letztendlich aus? Da haben wir ja viel verloren.
Ja, also da sind wir in einer sehr erstaunlichen Situation, denn Deutschland war ja pionierhaft dabei, obwohl die Photovoltaik, sagen wir mal, die modernen Solarzellen in den USA bei Bell Labs entwickelt wurden, war ja Deutschland schon immer in den 60er, 70er Jahren auch in der Forschung bei Solarenergie führend mit dabei. Und tatsächlich, als dann durch die Einführung des EEGs mit einem Einspeisetarif, das es für Investoren interessant machte, sich Solarsysteme aufs Dach zu kaufen, weil man eben den Solarstrom, den man produzierte, durch den Einspeisetarif sehr profitgünstig dann verkaufen konnte. Da haben wir auch in Deutschland natürlich Solarzellen hergestellt. Ich erinnere, dass die Firma Q-Cells ungefähr im Jahre 2008, 2009, 2010 weltführend war, also in den Top 10 und manchmal auch auf dem ersten Platz der Hersteller von Solarzellen. Aber dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Die chinesische Regierung hat erkannt, welche Bedeutung Solarenergie für die Zukunft des Landes hat. Diese Erkenntnis gab es damals weder in Deutschland noch in Europa und man kann sogar sagen, vielleicht bis heute ist das nicht in dieser Form erkannt worden, wie das die chinesische Staatsführung erkannt hat. Und 2008 hat die chinesische Staatsführung gesagt, dieses Thema ist so wichtig für die Zukunft des Landes, dass wir ganz bewusst Industrie fördern wollen, die die Photovoltaikproduktion in China in die Gänge bringt. Und obwohl China also technisch keinerlei Voraussetzungen hatte, weder in der Forschung noch in der Industrie, hat China 50 Milliarden Dollar, so ungefähr soll die Summe sein, an Kreditgarantien bereitgestellt. Ich sage immer, wer im Jahr 2008 in China das Wort Photovoltaik korrekt buchstabierte, bekam 1 Milliarde Dollar Kreditgarantie, um eine Photovoltaikfabrik aufzuziehen. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass das natürlich Riesengeldmengen aktivierte, um in China diese großen Solarfabriken aufzubauen. Aber da China damals noch nicht die Technologie beherrschte, ging das meiste dieser Mittel tatsächlich als Aufträge an deutsche und europäische Gerätehersteller. Ich war Firmen wie Centrotherm, Rena, Meyerburger in der Schweiz und so weiter, bekamen die Aufträge, diese großen Solarfabriken in China zu bauen. Das Ergebnis war aber, dass in China eine gewaltige Überkapazität errichtet wurde, sodass also die Preise sanken, weil eben die Kapazität versuchte, ihre Produkte am Markt abzusetzen. Und das brachte dann die deutschen Hersteller unter Druck. Und in den Jahren 2012, 2014 war die Weltproduktionskapazität etwa doppelt so groß wie der Weltabsatzmarkt. Und dann konnten nur die Firmen überleben, die tiefe Taschen hatten. Und die deutschen Solarfirmen waren leider nicht angeschlossen an irgendwelche Großfirmen. Firmen wie Siemens hatten sich schon frühzeitig aus diesem Geschäft zurückgezogen. Das waren neu geschaffene Firmen, die natürlich dann keine Kapitaldecke hatten. Und das war letztendlich der Grund. Da gab es auch noch Missmanagement-Entscheidungen, da wollen wir im Detail jetzt nicht drüber sprechen, dass die deutsche Solarindustrie untergegangen ist. Aber heute, im Jahre 2021, sind wir an einer ganz anderen Stelle. Heute stehen wir an der Schwelle der großen PV-Revolution. Wir haben heute im letzten Jahr 2020 ungefähr 130 Gigawatt PV zugebaut. Insgesamt weltweit haben wir etwa 700 Gigawatt installiert. Aber alle Analysen zeigen, dass das erst der Anfang ist. Ich habe ja alleine vorhin die Zahl für Deutschland genannt. Wenn wir an die Welt denken, brauchen wir in den nächsten 15, 20 Jahren in der Gegend von 30.000, 50.000. Eine Studie schlug sogar vor 70.000 Gigawatt an PV-Leistung. Das heißt also, das, was wir heute mit unseren 100 Gigawatt pro Jahr Jahresproduktion leisten könnten, würde erst in 70 Jahren auf so eine Zahl kommen, wenn es nicht sogar 700 Jahre sind. Und wir müssen also, wir werden in den nächsten Jahren die Weltjahresproduktion entscheidend hochfahren. Wir erwarten, dass wir schon Mitte dieses Jahrzehnts 300 bis 500 Gigawatt jährlich herstellen. Und am Ende des Jahrzehnts 2030 wird der Weltsolarmarkt 1000 Gigawatt oder mehr pro Jahr bedeuten. Das heißt also, wir stehen jetzt erst am großen Aufwuchs der Solarindustrie und der Solarkapazitäten. Und an dieser Stelle ist es natürlich eine wichtige Frage, sich vorzustellen, wo werden diese Solarzellen gebaut? Und die augenblickliche Situation ist außerordentlich schlecht. In ganz Europa werden nur 0,4% der Weltjahresproduktion an Solarzellen hergestellt. Wenn wir an die Solarmodulherstellung denken, ist es etwas mehr, da sind es einige Prozent, aber die Solarmodule werden eben dann gefertigt mit Solarzellen, die aus Asien und hauptsächlich aus China importiert werden. Und das ist natürlich eine völlig unhaltbare Situation, wenn wir daran gehen wollen, unser gesamtes Energiesystem umzubauen auf Sonne und Wind, auf diese beiden Pfeiler. Und daher also ist es jetzt an der Zeit, Maßnahmen zu ergreifen, um Solarzellenproduktion und damit auch die Solarproduktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Silizium zum Modul, zu den Wechselrichtern und so weiter bei uns in Europa zu haben. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt gerade sehr intensiv beschäftigen. Es spielt uns in die Hände, dass wir gerade technologisch beim Übergang auf eine neue Technologiegeneration sind. Bisher gab es zwei bisherige Technologien, die Industriestandardtechnologie und die sogenannte PERC-Technologie. Aber jetzt geht es weiter. Die nächste Technologiegeneration wird entweder mit sogenannter Topcon-Technologie oder mit Heterojunction-Technologie arbeiten. Das heißt also, wir können diesen nächsten Technologiesprung ausnutzen, um in Europa eine veritable Solarindustrie zu etablieren. Denn die chinesischen Hersteller, die die großen Kapazitäten in den bisherigen Technologien investiert haben, die wollen natürlich erstmal, dass diese Anlagen sich amortisieren, bevor sie umgestellt werden, abgeschafft werden auf die neue Technologie. Und gerade die Heterojunction-Technologie eignet sich besonders gut, ist kostengünstig und verspricht höchste Effizienzen. Aber man kann alte Produktionsanlagen nicht umrüsten. Das heißt also, wenn man in diese Technologie einsteigen will, muss man neu planen, neue Produktion bauen. Und das tut man natürlich ungern, wenn man dadurch die alten Investitionen abwertet. Daher hat meines Erachtens Europa ein richtiges Weiß nicht, ob man auf Deutsch Fenster der Gelegenheit sagt, auf Englisch sagt man eben Window of Opportunity, in den nächsten Jahren wirklich diese neue Technologiegenerationen entscheidend und global führend einzuführen. Und da sehe ich eben wirklich eine tolle Chance für Europa und natürlich auch in Europa für Deutschland und in Deutschland natürlich auch besonders, da wir ja hier über NRW sprechen wollen, für das Land NRW, das ja ganz besonders unter den Herausforderungen der Umstellung weg von der alten Braunkohle- und fossilen Industrie daran zu arbeiten hat.
Das ist ja die spannende Frage. Können wir das dann tatsächlich kostenmäßig, weil man sagt ja immer, die Chinesen sind ja eigentlich, oder die Asiaten sind ja viel günstiger. Wir haben ganz andere Rahmenbedingungen von Flächen etc. pp. Sind wir in der Lage, mit der neuen Technologie oder neueren Technologie, der Heterojunction-Technologie, tatsächlich diesen Preissprung hinzubekommen, dass wir da wettbewerbsfähig gegenüber den Chinesen sein können?
Also ich sehe die Voraussetzungen da sehr gut. Ich glaube, es wäre sehr, sehr schwierig, den Chinesen in der Technologie hinterherzurennen. Denn diese jetzige PERC-Technologie und auch die Industriestandardtechnologie davor, dort haben die Chinesen inzwischen natürlich eigene Equipmentfabriken. Das heißt, da können die wirklich von selber aus eigenen Wertschöpfungsketten sehr, sehr preiswerte Produktion aufbauen. In der Heterojunction-Technologie dagegen gibt es weltweit noch sehr wenig an Produktionskapazität. Ich würde mal schätzen, unter 2 Gigawatt auf der ganzen Welt bei einer Gesamtproduktionskapazität, die nahe 200 Gigawatt liegt. Und deshalb also gibt es dieses Fenster, dieses Window of Opportunity. Denn wir werden natürlich, wenn wir in diese Technologie steigen und eigene konkurrenzfähige Fabriken bauen, gleich die neueste Automatisierungstechnologie, Stichwort Industrie 4.0, Stichwort selbstlernende, also sogenannte künstliche Intelligenz, Prozessführung. Das können wir alles von Anfang an mit einbauen, mit einplanen. Und daher sehen wir kein Problem darin, mit den Chinesen besonders auf dem Level der Erzeugungskosten des Stroms konkurrenzfähig zu sein. Denn am Ende des Tages ist ja die wichtige Frage, was kostet der Solarstrom? Und ich glaube, wenn man sich an die Kosten des Solarstroms orientiert, können die Modelle, die Module mit der höheren Leistung und den kompetitiven Herstellungskosten sehr, sehr gut auch mit den niedrigpreisischen chinesischen Modulen konkurrieren.
Ja, es hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen an der Menge, also wie groß so eine Fabrik letztendlich auch sein muss. Die Chinesen sind ja teilweise schon an höherskaligen Modulfertigungen dran, wo wir in Deutschland eigentlich eher bei zurzeit 300 oder vielleicht 500 Megawatt Fabriken sind. Was sind denn da so die Größen, die wir da brauchen, um tatsächlich konkurrenzfähig zu sein?
Das ist der wirklich entscheidende Faktor. Und das ist auch der Faktor, der ja zum Niedergang der deutschen Solarindustrie 2012, 2014 geführt hat, dass wir es nicht geschafft haben, großskalig genug zu werden, um wirklich alle die Einsparungen, die sich durch die Größe ergeben, auch auszunutzen. Und um konkurrenzfähig zu sein, sollten wir ohne im Gigawatt-Maßstab zu sprechen gar nicht anfangen. Und als richtiges Ziel sollte 15 Gigawatt durchaus ins Auge gefasst werden. Erst in dieser Größenordnung können wir wirklich konkurrenzfähig sein. Bei Fabriken mit einigen 100 Megawatt können wir nicht erwarten, dass wir wirklich kostenmäßig mit den Chinesen konkurrieren können. Das ist also ganz entscheidend.
Haben wir da denn schon die Rahmenbedingungen, sage ich mal, in Europa oder auch in Deutschland? Oder gibt es da Politiker, die sich da einsetzen?
Ja, es ist sehr interessant, dass gerade in den letzten 2 Jahren sich in Europa eine Vielzahl von Initiativen gebildet hat, die zusammengefasst werden in etwas, was wir Solar Manufacturing Accelerator nennen. Das ist eine Gemeinschaftsanstrengung der Hauptverbände Solar Power Europe und ESMC. Und in diesem Verbund haben wir gerade im letzten März, also das heißt im März dieses Jahres, der Europäischen Kommission 10 Projekte vorgestellt. Das sind alles gigawattskalige Projekte, die planen, im Gigawattmaßstab Solarzellenproduktion aufzunehmen. Und das erste dieser Projekte von Meyer Burger ist ja in der Tat schon in die Pilotphase gegangen und hat jetzt 300 Megawatt Zell- und Modulproduktion aufgebaut. Die werden jetzt natürlich noch nicht in dieser Größenordnung hergestellt, aber diese Kapazität ist da. Aber entscheidend für den weiteren Erfolg wird sein, wie schnell Kapital verfügbar gemacht werden kann, um von dieser Pilotproduktionsgröße auf die richtige Größe 3-5 Gigawatt pro Jahr Jahresproduktion überzugehen. Das ist die entscheidende Herausforderung und ich sehe, dass wir in Deutschland in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich 3-5 derartige Fabriken haben werden. Und ich bin sehr gespannt und ich bin auch sehr gespannt, was wir in Nordrhein-Westfalen machen können, um derartige Fabriken hier in Nordrhein-Westfalen anzusiedeln.
Ja, weil Nordrhein-Westfalen hat ja doch einiges auch an Forschungspotenzial, auch neben dem Fraunhofer ISE. Von daher wäre das sicherlich gerade auch in der Änderungskonstellation aus dem Kohlezeitalter, sage ich mal, in die neue Energiewelt sicherlich sehr spannend, das auch hier ansiedeln zu können.
Ja, also ich muss auch sagen, mit den Universitäten Köln, Bonn, Düsseldorf, Aachen und weiteren ist Nordrhein-Westfalen eigentlich hervorragend aufgestellt. Aber das Problem mit Nordrhein-Westfalen war, dass es in der Vergangenheit immer Eisen und Stahl und Kohle als Basis der industriellen Macht gesehen hat und man eigentlich daher sich sehr wenig Mühe gab, Hightech-Industrie anzusiedeln. Wenn ich an das landwirtschaftliche Land Bayern denke, das keine Schwerindustrie hatte, das konnte nichts anderes machen, als in die Hightech-Industrie einzusteigen. Und das hat es sehr intelligent gemacht durch Förderung der Universitäten und Ansiedlung von Mikroelektronik und Ähnlichem. Nordrhein-Westfalen muss unbedingt jetzt genau dasselbe tun. Und da ist natürlich die Technologiesparte der erneuerbaren Energien eine einzigartige Sparte, weil sie noch nicht besetzt ist, weil andere Bundesländer es noch nicht so nötig haben, nicht so hungrig darauf sind. Und wenn Nordrhein-Westfalen diesen Hunger entwickelt und dann die Landesregierung entsprechend natürlich diese Entwicklung auch fördert, weil sie merkt, dass das eine sehr realistische Art ist, gute und gut bezahlte Arbeitsplätze im Land zu fördern. Und jeder Arbeitsplatz zieht sicherlich mehrere weitere Arbeitsplätze im Sekundärbereich hinter sich her. Ich glaube, das ist eine einmalige Chance, aus dem Kohleausstieg etwas Gutes zu machen und hoffentlich bedeutend rascher als 2038 mit der Kohleverstromung aufzuhören und sich dann wirklich mit großem Begeisterung und mit den entsprechenden finanziellen Mitteln in die Industrie der erneuerbaren Energien und alles, was dazu gehört. Da gibt es nicht nur Solarzellenproduktion, das gibt ja auch die Wechselrichter, das gibt die IT-Entwicklungen, die nötig sind. Also eigentlich passt es sehr gut zu der Basis, die in Nordrhein-Westfalen vorhanden ist.
Ja, es ist ja mit Enapter als Beispiel, ist ja schon eine Wasserstoff- oder Elektrolyseurfirma nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Vielleicht gelingt es ja dann auch eine PV-Produktion nach Nordrhein-Westfalen zu bekommen?
Also ich würde das unbedingt unterstützen. Ich glaube, das macht Sinn. Die Technologien ist da. Mit dem Helmholtz-Zentrum in Jülich gibt es ja auch hier in Nordrhein-Westfalen forschungsstarke Gruppen, die an viele Jahre schon an Photovoltaik-Themen arbeiteten. Also auch da gibt es keinen Mangel. Und natürlich ist immer ein wichtiges Argument die qualifizierten Arbeitsplätze. Aber in diesem Dreieck Köln, Düsseldorf, Aachen gibt es natürlich die starken Universitäten und sicherlich auch viele hochqualifizierte Arbeitnehmer.
Vielleicht noch einen anderen Punkt, der ja die Tage auch immer wieder diskutiert worden ist, der sogenannte CO2-Footprint von den Produkten. Könnte das nicht auch noch ein Vorteil letztendlich für Europa sein, das hier selber zu produzieren?
Unbedingt. Also die Wirtschaft ist schon heute dabei, mehr und mehr darauf Rücksicht zu nehmen, welchen CO2-Footprint die Produkte haben. Das heißt, wie viel CO2-Emissionen in den Produkten steckt. Und das geht natürlich los bei dem Strom, der verwendet wird für die Produktion. Und dann geht es über den ganzen Produktionsprozess hinweg. Und ich denke, wir in Europa haben den großen großen Vorteil. Deutschland zum Beispiel hat schon 50% seines Stroms aus grünem Strom gedeckt. Und daher sind Produkte, die in Deutschland produziert werden, automatisch konkurrenzgünstig im Thema CO2-Footprint. Und das ist ein Standortvorteil, den es weiter auszubauen gilt. Und ich glaube, der ist noch nicht ganz in allen Köpfen von Politikern und Wählern angekommen. Ich verweise nur auf das Beispiel der Tesla-Fabrik. Tesla wäre niemals nach Deutschland gekommen, wenn es nicht in Norddeutschland die großen Mengen Windstrom zu haben hat. Denn Tesla legt von Anfang an darauf Wert, eine 100% grüne, emissionsfreie Energieversorgung für seine Fabriken zu haben. Natürlich kann man auch Solarfelder aufstellen, aber gerade Deutschland ist natürlich, in Norddeutschland ist Wind das Mittel der Wahl und deswegen macht das sehr viel Sinn. Das heißt also, mehr und mehr muss sich in Deutschland das Denken verändern, dass das Bereitstellen von erneuerbaren Energien einen ganz wichtigen Standortvorteil im internationalen Wettbewerb bedeutet. Auch dieses Denken ist in der bisherigen Bundesregierung noch überhaupt nicht zu spüren gewesen und ich denke, da wird die nächste Bundesregierung, die wir nach dem 26. September haben werden, sicherlich ganz anders aufgestellt.
Vielleicht als abschließende Frage, was wären so Wünsche, sag ich mal, auch an die Bundesrepublik oder an Nordrhein-Westfalen, gerade aus Sicht von dem ESMC als Beispiel, um auch tatsächlich verstärkt solche Sachen umgesetzt zu bekommen?
Also der erste Punkt wäre, dieses Thema überhaupt erstmal auf die politische Tagesordnung zu setzen. Ich war ein gutes, drastisches Beispiel, wie wenig diese Art von Erkenntnis bei der Politik in Deutschland angekommen ist, war ja der Response auf die Aufforderung aus Brüssel, Vorschläge einzureichen, wie die 600 Milliarden des Recovery- und Resilience-Fonds verwendet werden können. Und da ist kein Wort zum Thema Photovoltaik, Manufacturing, Produktion. Aus dem erneuerbaren Energiebereich ist da nur das Thema grüner Wasserstoff und Energieeffizienz von Gebäuden, aber kein Wort dazu. Das ist also unglaublich angesichts der Ausgangssituation, die wir vorhin besprochen haben, dass wir also wirklich dringend diese heimische lokale Industrie auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, speziell der Solarenergie, brauchen. Also das ist das Erste, das Umstellen, die Erkenntnis, dass das ein wichtiges Thema ist. Und zum Beispiel, wenn es um europäische Gelder geht, dann würde das ja noch nicht mal Geld kosten. Das bedeutet nur, dass man eben die Prioritäten richtig setzt. Das Zweite ist sicherlich, dass man dann auch in den Ausbauplänen, industriellen Ausbauplänen, auch diese Technologie als ein ganz wichtiges Bein erkennt, dass man nicht nur Angst hat, dass die Automobilindustrie Deutschland verlassen könnte, mindestens die, die sich mit fossilen Antrieben beschäftigt, sondern man sollte auch positiv sehen, dass wir eine tolle Chance haben, auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien weltführend neue Arbeitsplätze, neue Technologien zu schaffen. Das heißt, insgesamt sollte man erkennen, dass das eine positive Geschichte, eine positive Story ist und nicht nur, dass man jammert, oh Gott, das kostet so viel Geld und wie machen wir das sozialverträglich? In Wahrheit schaffen wir Arbeitsplätze, in Wahrheit wird es gut für die Wirtschaft sein und in Wahrheit ist es wirklich an den Politikern, dies jetzt zu erkennen und sich darum zu bemühen. Und dann gibt es natürlich die tausend Dinge, Genehmigungsverfahren und alles, was man machen kann, um eine Industrie, die man gerne haben möchte, auch wirklich aktiv anzuziehen. Ich glaube, wenn die Politiker diesen ersten Schritt gemacht haben und das als hohe Priorität erkannt haben, dann wissen die schon ziemlich gut genau, was sie machen müssen an Wirtschaftsförderung und machen können und machen dürfen auch im europäischen Rahmen, um dieser Branche zu helfen.
Ja, sicherlich ein Punkt ist da aus meiner Sicht sicherlich auch nochmal die verschiedenen Hemmnisse, ne? Also das heißt, wie kann ich die ganzen Anlagen anschließen etc.
Diese ganzen kleinteiligen Problematiken und auch da muss ich mal wieder Musk zitieren, nicht wahr, oder erwähnen, der sich getraut hat, die Fabrik zu bauen, bevor die Baugenehmigung endgültig erteilt war. Der hat das auf eigenes Risiko getan. Der hat gesagt, ich lege los mit vorläufigen Genehmigungen und es ist mein Risiko, wenn sich am Schluss herausstellt, dass irgendeine Teilgenehmigung so nicht gegeben wird. Und das finde ich einfach unglaublich gut und wegweisend, weil es zeigt, wie man tatsächlich in ähnlicher Zeit, wie das bei einer Investition in den USA oder einer Investition in China möglich wäre, derartige neue Fabriken hochzieht. Denn man sollte mal das große Ganze im Auge haben. Die elektrischen Autos von Musk, die Solarzellen, die wir in NRW produzieren wollen, das ist natürlich Teil des großen Ganzen, des dringend möglichen Umstellens der Welt auf Emissionsfreiheit. Gerade in Nordrhein-Westfalen, wo wir viele Tote zu beklagen hatten durch diese kürzliche Hochwasserkatastrophe, sollten wir einsehen, das, was auf uns zukommt, wenn wir nicht diesen schnellstmöglichen Umstellung auf emissionsfreie Industrie schaffen, das wird ganz, ganz schrecklich werden. Das, was wir da an Überschwemmungen hatten, das wird dann nur der Anfang sein. Und ich möchte gar nicht spekulieren, welche Art von schlimmen Wetterereignissen uns bevorsteht, wenn wir weitermachen mit der Erhöhung unserer Emissionen. Und ich bin persönlich sehr froh, dass die jungen Leute, die sich in Fridays for Futures organisieren, dass sich die sie mit ihren Eltern zusammengehen, Parents for Future, Scientists for Future, es gibt jetzt eine ganz, ganz starke Grundwelle der Bewegung, die sagt, so wie wir bisher gearbeitet haben, geht es nicht weiter. Wir müssen schnellstmöglichst uns umstellen. Also auch das sollte helfen, um Genehmigungsverfahren zu erleichtern und um wirklich diese erforderlichen Investitionen so rasch wie möglich zu tätigen.
Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, wir sind an vielen sehr interessanten Punkten vorbeigekommen. Danke fürs Zuhören und auf bald.
Ja. Dankeschön, es hat auch viel Spaß gemacht, Karl-Georg. Bis bald.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.